SRF 1.
Rendezvous um 12.30 Uhr. Hier kommen die Mittagsinformationen von Radio SRF. Etwas trinken in der Gartenbeiz. Die Wirte wollen es möglich machen für die Kundschaft und die Angestellten, trotz Kälte.
Die, die Terrasse haben, die können die wahrscheinlich vom Mittag um 11.30 bis um 4 Uhr offen haben.
Es wird doch den Mitarbeitern wieder ein bisschen besser gehen.
Wer Corona hatte, bekommt nur eine Impfung, sagt der Bund. Wir schauen uns diese Änderung genauer an. Und zufrieden jetzt, fragen wir den Bündner Gesundheitsvorsteher Peter Payer im Tagesgespräch. Sein Kanton hatte raschere Öffnungen gefordert. Außerdem in der Sendung «Berlins Mieter müssen zittern». Das Gericht erklärt den Mietendeckel für verfassungswidrig. Für die Mieter könnte es teuer werden. Rendezvous heute mit Ivana Pribakovic. Ein Bier oder eine Tasse Kaffee auf der Restaurantterrasse. Ab Montag ist das wieder möglich. Für die Wirtinnen stellen sich zahlreiche Fragen. Lohnt sich das für mich grundsätzlich? Und vor allem in den Städten, wie viele Tische kann ich draußen aufstellen, wenn ich die Abstände einhalten muss? Kurtin Vinzenz über die neue Freiheit und ihre Grenzen.
Fragt man die Wirteverbände Land auf, Land ab, ist die einhellige Antwort, für die wenigsten lohnt es sich ab Montag hinauszustuhlen.
Ich spüre aus der Branche, dass ganz viele werden nicht aufmachen, weil es nicht einmal annähernd die zusätzlichen Kosten deckt,
sagt der gesamtschweizerische Wirtepräsident Kasimir Platzer. Und die, die aufmachen würden und die Gäste draußen bewirten, täten das nicht primär des Geldes wegen, sagt Urs Pfäffli von Gastro Zürich City.
Es ist wichtig für unsere Mitarbeiter, es ist wichtig für die Unternehmer, die eine Terrasse haben und das können anbieten. Ich denke, Es wird doch den Mitarbeitern wieder ein bisschen besser gehen.
Auch Rudi Bindella, Chef des gleichnamigen Gastro-Imperiums mit schweizweit 37 Betrieben, betont diesen eher psychologischen Aspekt.
Mitarbeiter, die zu Hause sitzen, denen fällt die Decke auf den Kopf nach bald 4 Monaten, die sie zu Hause verbringen müssen. Aber auch die Gäste, die haben große Lust und Freude, wieder zurückzukehren. Und wenn man kann und dann nicht selber öffnet, ich glaube, da verspielt man sich auch ein wenig Gutwill.
Weshalb man im Zweifelsfall öffne, auch wenn es sich nicht rechne. Beim Hinausstuhlen auf die Straßen, Plätze und Trottoirs gibt es allerdings Regeln, die die Sache nicht einfacher machen. 1,5 Meter Abstand zwischen den Tischen oder Trennwände und nur 4er-Tische. Das galt schon letzten Frühling und führt dazu, dass weniger Gäste als sonst auf der Terrasse oder in der Gartenbeiz Platz haben. Darum wollen viele Städte auch jetzt wieder großzügig sein. In Bern versichert die Stadt, womöglich zu erlauben, dass die Beizen mehr Fläche brauchen dürfen für ihre Stühle und Tische. Und auch der Kanton Basel-Stadt gestattet den Restaurants draußen, mehr Raum einzunehmen, solange Fußgängerinnen und Fußgänger auf den Trottoirs und Plätzen noch durchkommen. Eine extra Bewilligung braucht es dafür nicht. In Lausanne erlässt die Stadt die Gebühren für die Nutzung des öffentlichen Raums. Und in Zürich dürfen die Beizen draußen Zelte aufstellen, einseitig offen, wie es der Bundesrat vorschreibt. Diese dürfen die Zürcher Wirte auch beheizen, allerdings nur mit erneuerbaren Energieträgern wie Holz. Wärme und Wetterschutz, diese letzten Punkte deuten es an, der größte Feind der Gartenbeiz ist die Kälte und die Nässe. Walter Dobler von Gastro St. Gallen sagt es so.
Wir sind halt auch nicht im Tessin. Ich meine, am Montag hat er wieder 11 Grad. Also Gottes Nachtessen, glaube ich, kommt niemand zu uns.
Aber irgendwann ist der April vorbei und dann kommt alles gut, wenn man dem 100-jährigen Kalender glauben will, aus dem heute die Zeitung Bund zitiert. Ab 7. Mai, heißt es dort, werde es trocken und schön warm.
Kurzin Vinzenz. Neben der emotionalen Diskussion über die Schritte zurück zur Normalität ist fast etwas untergegangen, dass der Bund und die Eidgenössische Kommission für Impffragen den Impfplan ändern. Die Anpassungen lassen aufhorchen, Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss.
Bis jetzt galt, auch wer eine Corona-Erkrankung durchgemacht hat, wird geimpft wie alle anderen auch, nämlich 2-mal. Das soll sich jetzt ändern, sagt Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen.
Wir haben gute wissenschaftliche Studien, 3 oder 4 verschiedene, die zeigen, dass sie nach einer Covid-Erkrankung 6 Monate oder länger geschützt sind. Das heißt, es reicht, wenn man nach 6 Monaten impft. Und die zweite Erkenntnis ist, es reicht dann einmal zu impfen, es braucht nicht 2 Dosen.
Denn es sei so, dass die durchgemachte Corona-Krankheit die erste Impfdosis ersetzt, weil sie Ähnliches bewirkt. Nämlich die Bildung von Antikörpern, die einen recht guten Schutz vor einer Neuinfektion bieten. Um diesen Schutz noch zu verstärken, mache es aber Sinn, eine Dosis Impfstoff trotzdem noch zu geben. Das wirkt im Prinzip dann gleich wie die zweite Boosterimpfung für Personen, die noch kein Corona hatten. Damit wären dann am Schluss alle auf dem gleichen guten Stand, was den Impfschutz anbelangt. Diese Anpassungen, also nur eine Dosis für Covid-19-Genesene und 6 Monate warten, habe verschiedene Vorteile, sagt Christoph Berger.
Es ist ja nicht nötig, dass wir mehr als erforderlich ist impfen. Und es ist auch so, dass verschiedene Personen, die Covid gehabt haben, auch auf die zweite Impfung stark reagiert haben. Das wollen wir auch vermeiden mit dem.
Diese Nebenwirkungen waren nicht gravierend, aber lästig. Wer betroffen war, fühlte sich beispielsweise krank während mehrerer Tage, so wie das auch bei Grippeimpfstoffen vorkommen kann. Für den Moment aber ist sicher auch ein ganz großer Vorteil, dass Impfdosen eingespart werden können.
Und das andere ist, dass doch eine wesentliche Anzahl Personen in der Schweiz schon Covid gehabt hat. Und wenn wir die erst nach 6 Monaten nur mit einer Dosis impfen können und sie damit sehr gut schützen, haben wir mehr Impfstoff für alle, die jetzt auf eine Impfung warten.
Eine durchgemachte Erkrankung muss mit einem PCR-Test oder einem medizinischen Schnelltest nachgewiesen werden. Damit werden Hunderttausende von Impfdosen frei, die für noch nicht Infizierte eingesetzt werden können. Das könnte der Impfkampagne neuen Schub verleihen.
Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss. Und ums Impfen geht es auch bei Corsin Gavietzl in der Nachrichtenübersicht.
Welche Rolle sollen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei der Corona-Impfkampagne spielen? Die Angestellten in der Schweiz sind diesbezüglich gespalten. Das zeigt eine Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte. Knapp die Hälfte der Befragten findet, Impfen sei Privatsache, die Firma soll sich da raushalten. Die andere Hälfte findet allerdings, dass sich Arbeitgeber aktiv für die Gesundheit der Mitarbeitenden engagieren sollen. Die Mehrheit dieser Personen findet, dass eine Firma ihren Angestellten die Impfung empfehlen sollte. Leicht weniger Personen sind der Meinung, dass Arbeitgeber eine Impfung sogar aktiv fördern sollen, also etwa mit Anreizen oder Prämien. Bei der repräsentativen Umfrage nahmen rund 1500 Personen teil. Der Verein Freunde der Verfassung hat seine Kampagne gegen das Covid-19-Gesetz mit einer Medienkonferenz lanciert. Das ist jener Verein, der das Referendum dazu zustande gebracht hatte. Das Covid-19-Gesetz regelt den Umgang mit der Pandemie in der Schweiz in diversen Bereichen. Die Freunde der Verfassung bezeichnen das Gesetz als unnötig. Finanzierungshilfen etwa könne der Bundesrat auch anders regeln. Das Covid-19-Gesetz ist seit Ende September 2020 in Kraft und läuft Ende 2021 aus. Über das Referendum dagegen entscheidet die Schweizer Stimmbevölkerung am 13. Juni. Den digitalen Schub aus der Corona-Pandemie nutzen, das will die Universität Zürich. Sie will nach der Pandemie ihr Lehrangebot als Mix von Präsenz- und Online-Unterricht anbieten. Die Studentinnen und Studenten sollen so individueller lernen können, wie die Universität Zürich schreibt. Die Universität hält aber auch fest, für die Dozierenden sei die Umstellung auf digitalen Unterricht in der Pandemie aufwendig gewesen. So auch für die Studierenden. Zudem waren die Studentinnen und Studenten im Homeoffice laut eigenen Angaben ineffizienter. Darum gelte es nun, den richtigen Mix zwischen Präsenz- und Online-Unterricht zu finden. Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Massnahmen dürfen am Samstag in der Schaffhauser Altstadt keine Kundgebung durchführen. Die Stadtregierung hat die Bewilligung widerrufen, die vor rund einem Monat erteilt worden war. Die Situation sei neu beurteilt worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt, es gebe Sicherheitsbedenken. In der Schweiz sind im März rund 940 Asylgesuche eingereicht worden, wie das Staatssekretariat für Migration mitteilt. Verglichen mit dem Februar stieg die Zahl der Asylgesuche um knapp 16%. Verglichen mit dem März letzten Jahres ging sie um gut 2% zurück. Am meisten Asylgesuche reichten diesen März Personen aus Eritrea ein, gefolgt von Personen aus Afghanistan, der Türkei, Syrien und Algerien. In der Schweiz sind im ersten Quartal dieses Jahres 20% weniger Stellen ausgeschrieben worden als noch im ersten Quartal 2020. Das zeigt eine Auswertung des Personalvermittlers Adecco. Im Vergleich zum vierten Quartal 2020 blieb die Zahl der Stellenausschreibungen in etwa gleich hoch. Das Wetter: Am Nachmittag wechseln sich Sonne, Wolken und lokale Schnee- oder Regenschauer ab. Morgen ist es trotz einigen Wolken ziemlich sonnig, im Flachland bleibt es meist trocken. Die Temperatur mit Biese im Norden jeweils zwischen 6 und 9 Grad, im Süden 9 bis 13 Grad.
Es war ein Novum, ein einzigartiger Versuch in Berlin, den Bewohnerinnen und Bewohnern das Leben in der Stadt bezahlbar zu machen. Der rot-grüne Senat hatte vor einem Jahr Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen einfrieren lassen und Mietobergrenzen gesetzt. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht darüber entschieden und erklärt, Berlin habe seine Kompetenzen überschritten. Peter Vögeli in Berlin, zuerst mal zur Erinnerung. Was hatte dieser Mietendeckel genau beinhaltet?
Also dieser Mietendeckel hat bestimmt, dass die Mieten für diejenigen Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, Sie haben jetzt gesagt, das sind 1,5 Millionen oder 9 von 10 Mietwohnungen, die wurden im Februar 2020 eingefroren und wenn sie besonders hoch waren, wurden sie sogar gesenkt. Davon profitierten vor allem Mieter von teuren Wohnungen, also vor allem Vermögende und nur in geringerem Maße solche mit geringeren Einkommen, weil die ohnehin in billigen Wohnungen wohnen. Es hat also, dieser Mietdeckel hat höchstens teilweise die Richtigen entlastet.
Jetzt sagt das Gericht, eine solche Regelung sei verfassungswidrig. Inwiefern denn?
Das Verfassungsgericht sagt, das Mietpreisrecht sei Sache des Bundes. Das ist so geregelt. Die Länder können also nur dann eigene Gesetze erlassen, wenn der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz nicht abschließend Gebrauch gemacht hat. Das ist die sogenannte konkurrierende Gesetzgebung. Und es gibt ja seit 2015 eine bundesweite sogenannte Mietpreisbremse mit beschränktem Erfolg. Aber der Bund hat da seine Kompetenzen wahrgenommen und das Verfassungsgericht war sich sehr sicher, es gab keine mündliche Verhandlung und deswegen kam dieses Urteil schon jetzt und nicht erst wie geplant im Sommer.
Das Urteil wird sicherlich Folgen haben für zukünftige Mieterinnen und Mieter. Was aber heißt es für all die, die seit letztem Jahr jetzt eine Wohnung in Berlin bezogen haben?
Also es trifft nicht nur die, sondern alle, die nicht in einer Neubauwohnung leben. Und die Mieten steigen jetzt wieder auf das vorherige Niveau, aber eben nicht unbeschränkt. Es gibt ja eine Mietpreisbremse. Aller Wahrscheinlichkeit nach müssen alle Betroffenen die Differenz der letzten 3 Monate auch nachzahlen, falls die Miete gesenkt wurde. Und dass das, was passiert ist, dass das passieren kann, das wussten alle in Berlin. Trotzdem, der Frust ist groß. Der rot-rot-grüne Berliner Senat hat seiner Bevölkerung keinen Gefallen getan. Und vielleicht, spekuliere ich mal, hat er es vor allem deshalb getan, um bei Wahlen zu punkten. Es gab schon erste Reaktionen heute und da hieß es, ja, wir wollten das ja eigentlich. Und damit versucht man trotzdem zu punkten. Aber für die, die hier wohnen, sind das eigentlich nur schöne Worte.
Berlin hat ein Problem mit bezahlbarem Wohnraum. Gibt es denn jetzt andere Wege aus dieser schwierigen Lage, jetzt aus Sicht der Stadt?
Also die Mieten in Berlin sind seit 2009 bis 2020 um 145% gestiegen. Da sind sich alle einig, das ist viel zu viel. Es gibt einfach zu wenige Wohnungen in Berlin. Und das heißt, der Grund ist, weil es eine zu hohe Regelungsdichte im Baurecht gibt. Da wollen viele nicht bauen, werden abgeschreckt. Es gibt auch viele Regeln zum Schutz der Mieterinnen und Mieter. Das ist gut für die Bestandsmieter, aber es gibt zu wenig Anreize, neue Wohnungen zu bauen. Und jetzt ist, da sind sich eigentlich alle einig, es muss gebaut werden. In ganz Deutschland, nicht nur in Berlin, wurde in den letzten 25 Jahren viel zu wenig Wohnungen gebaut. Das wird also moniert, aber es wird zu wenig gemacht. Aber eine andere Lösung gibt es nicht, außer das, was die Linkspartei heute vorgeschlagen hat, nämlich einen Mietendeckel auf Bundesebene per Gesetz einzuführen. Aber das halte ich jetzt auch nicht für sehr wahrscheinlich.
Danke für diese Einschätzungen im Rendezvous, Peter Vögele in Berlin. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Die Gastrobranche in der Schweiz hat es schwer. Noch schlimmer allerdings ist es in Italien.
Un mese fa mi hanno pagato due mesi del 2020.
Der Koch erzählt am Rande der Demonstration, er habe erst im März 2 Monatslöhne des Jahres 2020 bekommen. Die Rendezvous-Reportage aus Rom. Australiens Regierung baut weiterhin auf Kohle, Klima hin oder her. Doch im Süden des Landes regt sich Pioniergeist. Hightech-Produkte werden entwickelt in einer ausrangierten Autofabrik. Und Kirchentürme gehören zu unseren Siedlungen, die Kirchenglocken für viele zum Heimatsgefühl. Was aber, wenn Kirchen saniert werden sollen und Kirchenkassen so leer sind wie die Gottesdienste? Zur Dolce Vita Italiens gehört auch das gute Essen. Doch Italiens Gastronomie leidet seit über einem Jahr stark unter der Pandemie, weil Restaurants und Bars geschlossen sind und weil kaum mehr Touristen kommen dürfen. Heute will Italiens Regierung der Wirtschaft wieder Milliarden von Euro zur Verfügung stellen, auch für die Gastrobranche. Geld, das bitter nötig ist, denn viele Gastrobetriebe stehen vor dem Bankrott. Auch deswegen gehen seit Tagen Köche, Servierpersonal und Bar- und Restaurantbesitzer auf die Straße. Italien-Korrespondent Franco Battel hat eine dieser Demonstrationen in Rom verfolgt, direkt vor dem Parlament.
Michele Radicchia ist aus Perugia nach Rom gereist. Auf dem Kopf trägt er eine überlange weiße Mütze. Eine also, die sich Köche aufsetzen, wenn sie am Herd stehen.
Faccio cucina italiana in un ristorante a Perugia.
Italienische Küche. Das war einmal. Seit Monaten ist Michele Radicchia ohne Arbeit und auch das Geld geht ihm nun aus.
Calcoliamo che la mia cassa integrazione ferma al 2020, nel senso che un mese fa mi hanno pagato due mesi del 2020.
Vor einem Monat erst habe er jenes Geld bekommen, das er eigentlich schon im letzten Jahr hätte erhalten sollen. Das heißt, der italienische Staat zahlt das Kurzarbeitsgeld nur mit großer Verspätung und vor allem viel zu wenig.
Sono pochissimi soldi perché sono nemmeno 600 euro al mese, quindi è impossibile anche sopravvivere con una cifra.
Nicht einmal 600 euro pro Monat. Davon müssten er und seine Familie leben. Unmöglich sei das. Es ist diese Mischung aus kleinen Entschädigungen und großen Verspätungen, die viele Bar- oder Restaurantbesitzer auf die Straßen und Plätze Italiens treibt. Zum Beispiel Fulvio Plazzotta. Er besitzt eine Pizzeria in der malerischen Altstadt von Assisi.
Allora, il ristorante ha circa 60-70 coperti, compreso l'esterno e così via.
70 Plätze, 4 Angestellte. Doch seit über einem Jahr hat selbst Assisi kaum mehr Touristinnen und Touristen. Sicher, der Staat habe ihn entschädigt. Aber auch Plazzotta sagt, diese Entschädigungen reichten nirgends hin.
Parliamo di circa 10.000 euro, non di più, che in 14 mesi mi sembra un po' poco.
Etwa 10.000 Euro habe er in den letzten 14 Monaten vom Staat erhalten. Pro Monat also etwa 700. Damit habe er gerade mal einen Teil seiner Fixkosten bezahlen können. Miete, Strom, Gas. Aber für sich und für seine Familie, für die übrigen Kosten, habe er all sein Erspartes aufgebraucht. Sein Bankkonto sei leer.
Per riaprire ci vogliono soldi, dobbiamo essere sovvenzionati.
Um seine Pizzeria nach dem Shutdown wieder zu öffnen, brauche er Geld vom Staat. Sonst müsse er schließen. Auf der Piazza vor dem italienischen Parlament sagen das viele. Aber das ist nicht alles. Dennis Soliani besitzt ein Restaurant in Mantua, in der Lombardei. Er sagt, wir haben auch ein großes Problem mit unserem Personal. Ein Teil sei während des langen Shutdowns abgesprungen, habe die Arbeit gewechselt.
Una parte di questi si è trasferita in un altro ambito lavorativo. Per cui noi avremo il problema di ricostituire.
Weil das Kurzarbeitsgeld so tief sei, hätten einige seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Branchen gewechselt, die nicht von Corona betroffen sind. Wenn er sein Restaurant dann irgendwann einmal wieder öffnen dürfe, müsse er also zuerst neues, fähiges Personal anstellen. Denn nur mit gutem Personal könne er seine Spezialitäten auftischen. Aufwendig gereiften Rohschinken, Pancetta, Coppa, salami.
Noi abbiamo i crudi in stagionatura a rotazione, le pancette, le coppe, i salami. Poi noi siamo innamorati del nostro mestiere.
Wir lieben unsere Arbeit. Das ganze Land hofft inständig darauf, dass diese Liebe bald wieder erwacht. Ab Mai soll es erste Öffnungen geben. Denn rund 15% der italienischen Wirtschaftsleistung werden mit der Italianità erwirtschaftet. Das heißt, im Tourismus, also zum Beispiel in Restaurants, wie in jenem von Dennis Soliani.
Die Reportage aus Rom von Franco Battel. Australien, was kommt Ihnen da in den Sinn? Die rote Erde, das Outback oder vielleicht die Rohstoffe? Australien ist tatsächlich einer der größten Förderer und Exporteure von Mineralien, auch von Kohle. Doch die Nachfrage nach Kohle geht zurück. Und so bereiten sich einzelne australische Bundesländer vor auf eine Zeit ohne das klimabelastende Produkt. Ein besonderer Ort diesbezüglich ist eine stillgelegte Autofabrik im Süden Australiens. Wo früher Autos hergestellt wurden, entsteht heute Hochtechnologie für die Welt. Urs Welterlin über Innovation made in Australia.
The end of the road for Mitsubishi and its 1,000 workers.
Well, they know where to go.
A crippling blow for the South.
Es war der Anfang vom Ende einer Ära. In der Stadt Adelaide schloss 2008 mit der Mitsubishi-Fabrik der erste der großen Autohersteller seine Tore. Die starke Währung, die hohen Gehälter, die einst stolze Autoindustrie Australiens war zu teuer und nicht mehr wettbewerbsfähig. Später zogen General Motors und Ford nach. Allein bei Mitsubishi standen 1000 Arbeiterinnen und Arbeiter auf der Straße. Politik und Wirtschaft seien vor einer enormen Herausforderung gestanden, sagt heute Philipp Dautl.
Die große Thematik war dann zu sagen, wie können wir überhaupt wieder Jobs herstellen im herstellenden Gewerbe, im Manufacturing.
Der deutschstämmige Manager ist Direktor des Innovationsparks Tonsley. Die Anlage steht, wo vor 13 Jahren die letzten Autos vom Band gerollt sind. Zurück blieb eine der größten Produktionshallen der südlichen Hemisphäre. Heute bekommt hier die verarbeitende Industrie Australiens ein neues Gesicht. Kleine und mittlere Betriebe teilen sich den Raum, von Einmannbüros bis zu Firmen mit Dutzenden von Angestellten. Umwelttechnologie, erneuerbare Energien, Software für Mobilität. Ein ungewöhnlicher Anblick im Rohstoffland Australien. Denn Australien ist reich an Eisenerz, Silber, Gold, Kohle sowie Fleisch und Getreide. 45% seiner Wirtschaftsleistung kommen von diesen Waren. Das garantierte dem Kontinent 30 Jahre Wohlstand und schwarze Zahlen. Das Land hat aber auch eine verarbeitende Industrie. Immerhin 24% der Wirtschaft gehen auf diesen Sektor. Doch mit dem Kollaps der Autoherstellung war der Fortbestand der verarbeitenden Industrie gefährdet. Die Autofabriken waren jahrzehntelang eine Art Lehrstätte für das Land. Techniker jeder Art waren von der Wirtschaft gesuchte Fachleute. So habe das Bundesland Südaustralien einen Grundsatzentscheid gefällt, sagt Dautl.
Wir glauben weiterhin daran, dass wir Produkte herstellen können. Aber es ist halt kein Stück Blech mit vier Rädern, sondern es ist vielleicht ein kleines Medizinprodukt auf vier Rädern.
Hier bei MicroX, die komplexe Röntgentechnologie entwickelt. Chefingenieur Anthony Skeets erklärt eine technische Revolution.
The smallest equivalent tube we can find on the market is that one. Which weighs about 22, 23 kilos. Ours weighs 1.5.
Die kleinste Röntgenröhre sei heute 22 Kilo schwer. Seine Firma habe aber eine entwickelt, die über 10-mal leichter sei und viel kleiner. Ziel ist, in Rettungsfahrzeugen ein mobiles Röntgengerät einzubauen. Das ermögliche schnelle Diagnosen schon im Krankenwagen. Und das kann lebensrettend sein. MicroX ist eine von vielen Firmen, die unter dem Dach der Autohalle groß geworden sind. Einige Angestellte sind ehemalige Autobauer. Die seien es gewöhnt, auf Zeit zu arbeiten, sagt Skeets, präzise, zuverlässig. Auch die Gewerbeschule ist in der Autohalle domiziliert, so können sich Ingenieure und Programmierer, Lehrlinge und Berufsleute verschiedener Fachrichtungen austauschen. Man trifft sich beim Warten am Kiosk, beim Lunch und kommt ins Gespräch. Durch diesen Austausch mit Menschen, die nicht unbedingt vom Fach sind, sagt Skeets, könnten Firmen neue Lösungsansätze für Probleme finden, auf die Experten vielleicht nie gekommen wären.
Die Kathedralen, Kirchen und Kapellen, sie prägen das Ortsbild unserer Städte und Dörfer. Viele dieser Zeuginnen unserer Kulturgeschichte stehen mittlerweile leer. Die Landeskirchen verlieren Mitglieder. Was geschieht in dieser Situation, wenn eine Kirche saniert werden muss? Wer bezahlt dann die teuren Renovationsarbeiten? In einigen Kantonen beteiligt sich schon heute der Staat und bezahlt einen Teil oder die ganze Renovation. Andernorts ringen Kirchen und Staat darum, wie zurzeit in Basel-Stadt, wo die Elisabethenkirche dringend saniert werden muss. Patrick Künzle.
Die Elisabethenkirche in der Basler Innenstadt ist ein eindrucksvolles Gebäude. Sie gilt als bedeutendste neugotische Kirche der Schweiz. Gebaut wurde sie im 19. Jahrhundert, nun ist sie aber in einem schlechten Zustand, wie Lukas Kundert, Kirchenratspräsident der evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt, erklärt.
Jetzt ist es so, dass der Turm einsturzgefährdet ist, dass wir ganz enorme Sicherheitsmaßnahmen haben ergreifen müssen. Die Glocken sind abgestellt und es ist so, dass dieser Turmhelm unbedingt jetzt saniert werden muss und wenn möglich noch dieses Jahr damit begonnen werden muss.
Mehr als 13 Millionen Franken kostet die Sanierung. Die Kirche ist denkmalgeschützt und in Basel schreibt das entsprechende Gesetz vor, dass die Eigentümerin das Gebäude unterhalten muss. Das ist die reformierte Kirche. Der Kirchenratspräsident sagt jedoch, der Kirche fehle das Geld für die Sanierung.
Also wir können mit den Einnahmen aus den Kirchensteuern nicht einmal mehr die Löhne unserer Mitarbeiter bezahlen. Es ist ein Riesenproblem und wir sind mit dem Kanton auf der Suche nach Lösungen dafür.
Der Kanton solle den Löwenanteil der Sanierung übernehmen. Die reformierte Kirche begründet dies damit, dass die Kirche seit 30 Jahren von ihr selber gar nicht mehr genutzt werde, sondern von einem Verein, der dort alternative Gottesdienste oder auch Discos veranstaltet. Die Reformierten könnten also auf die Elisabethenkirche verzichten, der Staat aber habe sie unter Denkmalschutz gestellt.
Diese Gebäude sind ja nicht für uns Reformierte heilig. Wir kennen keine heiligen Gebäude, sondern es ist umgekehrt. Sie sind eigentlich für den Staat heilig. Und wenn dem Staat die so heilig ist, dann muss es ihm das auch wert sein, das zu erhalten.
Seit 5 Jahren verhandelt die Kirche schon mit dem Kanton. Nun zeichnet sich eine Lösung ab. Der Kanton sei bereit, sich finanziell an der Sanierung zu beteiligen, sagt die zuständige Regierungsrätin Tanja Soland.
Da wir ein öffentliches Interesse an diesen Bauten haben, sei es aus historischen Gründen, auch vom Stadtbild her und zum Teil auch mit der Nutzung, zum Teil sind wir auch bei der Umnutzung beteiligt, haben wir ein Interesse daran, dass man hier einen Beitrag spricht und auch Verantwortung übernimmt.
Geplant ist, dass der Kanton mehr als ein Drittel der Sanierungskosten übernimmt. Wie man mit denkmalgeschützten Kirchen umgeht, diese Frage sei in der ganzen Schweiz aktuell, sagt Johannes Stückelberger, Dozent für Kirchenästhetik an der Universität Bern.
In Zukunft werden immer mehr Kirchgemeinden die Sanierung ihrer Gebäude nicht mehr allein finanzieren können. Schon heute sind viele dabei, neue Finanzierungsmodelle zu erproben, indem sie ihre Gebäude vermieten, verkaufen, im Baurecht abgeben, mit anderen Institutionen zusammen nutzen. Ein beliebter Partner für solche Zusammennutzungen ist der Staat.
In einzelnen Kantonen wie Waadt, Zürich oder Bern beteilige sich der Staat heute schon stark an der Sanierung von Kirchen oder bezahle sie sogar ganz. In anderen Kantonen gäbe es harte Verhandlungen zwischen den Vertretern von Kirche und Staat, wie in Basel-Stadt. Rein theoretisch ist ja auch denkbar, Kirchen abzureißen. In der Schweiz passiert dies jedoch selten. Und im Fall der Basler Elisabethenkirche sei dies faktisch unmöglich, sagen die Behörden. Denn nicht nur der Kanton, sondern auch der Bund stuft sie als geschütztes Denkmal ein.
Patrick Künzle. Rendezvous gleich 1, Zeit fürs Tagesgespräch über die Entscheide des Bundesrats zum Umgang mit der Pandemie. Was sagt der Kanton Graubünden, dessen Regierung schon länger Lockerungen verlangt hatte? Wir fragen den Bündner Gesundheitsdirektor Peter Payer nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Corsin Kavierzl.
Die Schweizer Impfstrategie wird angepasst. So sollen bereits an Corona Erkrankte nur noch eine Impfdosis erhalten, anstatt zwei. Das haben der Bundesrat und die Eidgenössische Kommission für Impffragen festgelegt. Die Angestellten in der Schweiz sind gespalten in der Frage, welche Rolle Unternehmen bei der Corona-Impfkampagne spielen sollen, wie eine Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte zeigt. Gut die Hälfte wünscht sich eine aktive Rolle des Arbeitgebers. Der Mietendeckel in Berlin ist verfassungswidrig, das hat das deutsche Bundesverfassungsgericht entschieden. Berlin sei nicht berechtigt, bei den Mieten einen Sonderweg zu gehen. Ziel des Mietendeckels war es, den Anstieg der Mietpreise in der deutschen Hauptstadt zu bremsen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.